Ja, man versucht im Weinbau durch entsprechende Plüheinsaaten zum Beispiel das ganze Jahr über mehr Arten in der Anlage zu halten, um Insekten auch einen Lebensraum zu bieten, um auch anderen Tieren einen Lebensraum zu bieten. Und das macht einfach einen Unterschied, ob ich das ganze Jahr über eine Einsaat im Weinberg stehen habe oder ob alles englischer Rasen glatt gemäht ist.
Kork und Schraube. Der RZ Wein Podcast mit Christine Bäder und René Hart.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder reinhören. Ich bin Christine Bäder. Mir zur Seite sitzt auch heute wieder der Weinentdecker René Hart.
Genau, und hier ist der Weinpodcast der Rheinzeitung Kork und Schraube.
Für die heutige Folge haben wir uns ziemlich lange Gedanken gemacht, wie wir den Einstieg so schaffen, dass unsere Hörer nicht gleich mit den Augen rollen und wegschalten, wenn sie hören, worum es geht.
Du meinst dieses, bitte nicht schon wieder die Weltuntergangsstimmung und jetzt fühle ich mich gerade mal so ein bisschen schlecht.
Ja, genau das. Mhm. Deshalb machen wir das heute auf jeden Fall mal ganz anders und reden über, Achtung, Nachhaltigkeit im Weinbau und zwar ganz ohne moralischen Zeigefinger, Drama und schlechte Laune.
Das sollte man grundsätzlich immer tun bei Diskussionen, finde ich. Und gerade im Gegenteil, im Weinbau gibt es viel spannende Ansätze und Konzepte und die machen nicht nur Sinn, sondern motivieren und machen sogar Spaß.
Und niemand weiß das besser als unser heutiger Gast. Sonja Ostermeier beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit, vor allen Dingen im Weinbau und inzwischen auch darüber hinaus. Und sie hat gerade in der Weinbranche ganz viel auch schon angestoßen zu diesem Thema und darüber möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Hallo Sonja. Und wie üblich, wir kennen uns auch schon länger, wir duzen uns wie immer. So macht man sowieso im Wein-Business so ein bisschen. Christine hat es schon gesagt, Nachhaltigkeit im Weinbau begleitet dich als Thema schon sehr viele Jahre. Ja, vielleicht erzählst du uns mal bitte ganz kurz ein bisschen was über deine Vita und wie du auch zu dem Thema kamst. Und was du heute damit machst, das ist ja spannend.
Das mache ich sehr gerne. Ja, das Thema Nachhaltigkeit begleitet mich seit 2010. Ich habe damals bei Rheinhessenwein gearbeitet, in der Weinwerbung für das größte deutsche Anbaugebiet. Und als ich nach meiner Elternzeit wiederkam, war mein Auftrag, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit für den Weinbau zu beschäftigen. Und wir haben das sehr fundiert, eigentlich sind wir das damals angegangen. Wir haben uns ein Institut gesucht, was eine Studie erstellt hat über die Region, wie nachhaltig wirtschaftet Rheinhessen schon, damals auch so eine überschlägige CO2-Bilanz gemacht hat. Und ich hatte die Idee, einen Kongress zu veranstalten, einen Nachhaltigkeitskongress für den deutschen Weinbau, um mal so den Status quo nachhaltigen Wirtschaftens im deutschen Weinbau quasi festzustellen, dazu einzuladen, einen Austausch hinzukriegen und das Thema auch anzustoßen. Und das war ein gutes Unterfangen. Die Veranstaltung war komplett ausgebucht. Wir waren am DLR in Oppenheim damals, hatten Referenten aus allen möglichen Anbaugebieten, von den verschiedenen Hochschulen, aus dem Bereich Logistik. Wir hatten Gäste aus Österreich, aus allen deutschen Anbaugebieten. Und das Thema nahm seinen Anfang mit diesem Kongress und ja, und dann ist ganz viel in Deutschland passiert zu dem Thema Nachhaltigkeit im Weinbau.
Ja, und aber deine Vita nochmal ganz kurz, was du an Ausbildung vielleicht oder wo du schon überall reingeschnuppert hast?
Ich habe in Geisenheim Weinbau studiert, ganz klassisch, Weinbau und Önologie, damals schon mit Schwerpunkt auf Wirtschaft und Marketing und habe ja sehr schnell nach dem Studium bei Rheinhessen Wein angefangen zu arbeiten, habe da ganz verschiedene Sachen gemacht, am Anfang eher im Bereich Qualitätsmanagement gearbeitet. Wir hatten zwei Qualitätsprogramme, die wir beworben haben. Das war Rheinhessen Silvaner und Selektion Rheinhessen.
Was es leider heute ja nicht mehr gibt.
Die habe ich über lange Zeit betreut, habe die dann 2008 abgegeben und war von da an verstärkt eigentlich im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, habe auch dort dieses Nachrichtenblatt Rheinhessen aktuell lange Zeit begleitet und gefüllt und habe zuletzt unsere Kampagne, unsere Werbekampagne zusammen mit der Agentur aufgesetzt und die läuft ja im Moment noch.
Okay.
Und was du jetzt machst, da verrätst du uns auch noch.
Und ich bin im Frühjahr 2024 ausgeschieden, habe mich im letzten Sommer selbstständig gemacht mit der Firma Wertvoll Wirtschaften. Und das hatte ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, weil Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht kein Trend. Das ist, es hat eher was mit einer Haltung zu tun und das ist eine Haltung, die es schon relativ lange gibt. Also es kommt so aus den Ende 60er Jahren. Damals gründete sich ein Club of Rome am Rande einer Weltwirtschaftskonferenz vor dem Hintergrund mal aufmerksam darauf zu machen, dass wenn weiter so gewirtschaftet wird, ohne nach links und rechts zu gucken, also was haben wir für eine Auswirkung auf die Umwelt und was passiert mit der Gesellschaft, dann kann perspektivisch vermutlich der Lebensstandard nicht gehalten werden. Und das war Grund genug, dass sich eben dieser Kreis von Wissenschaftlern aus 30 verschiedenen Ländern mit dem Thema beschäftigt hat. Und es ging damals ganz viel um das Thema Ressourcennutzung. Bekanntes Werk von diesem Club of Rome sind die Grenzen des Wachstums.
Gut, das haben wir ja heute auch in der Diskussion. Das heißt, wenn wir so weitermachen, brauchen manche Länder 2-3 Erden.
Richtig.
So,
und wir brauchen schon mehr als 2,5. Also wir haben immer schon vor Mitte des Jahres die Ressourcen erschöpft. Und ja, also das ist klar, das ist alles sehr, sehr wissenschaftsbasiert. Aber ich glaube, für einen Weinbau ist es sehr einfach sehr hautnah auch spürbar, was das Thema meint. Und ich glaube auch, dass viele nachhaltig wirtschaften, ohne dass sie darüber reden. Und als das Thema so aufkam und das Thema, kann man das zertifizieren, wie kann man darüber berichten, haben sich viele Betriebe angefangen, damit auseinanderzusetzen. Aber es ist so ein bisschen ins Stocken geraten gerade. Und da ist jetzt, glaube ich, auch so nochmal so ein Ansatzpunkt für mich zu gucken, was kann man aus dem Thema auch für den Weinbau machen.
Als Motor auch so ein bisschen.
Genau.
Ne? Ja.
Du hast jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, auf die wir nochmal zu sprechen kommen während unseres Gesprächs. Aber wir steigen jetzt vielleicht einfach mal mit einer Frage ein, die sich fast ein bisschen aufdrängt. Weil ja Nachhaltigkeit inzwischen so ein Label ist, das gefühlt ja fast auf allem draufsteht, auf den Etiketten, auf Webseiten, auf Weinflaschen. Vielleicht einfach nochmal so zur Erklärung auch für die Hörer, weil viele, glaube ich, wissen auch gar nicht, was genau heißt das überhaupt. Es klingt halt gut, aber vielleicht erklären wir es einfach nochmal, was bedeutet das eigentlich
speziell
nachhaltig?
Speziell auch im Weinbau halt. Ja. Was bedeutet es speziell im Weinbau?
Ja, allgemein kann man ja sagen, nachhaltig bedeutet so einen Gleichklang herzustellen aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Das sind ja so die Bereiche, die Nachhaltigkeit beleuchtet. Und beim ökologischen Bereich wird ja immer nur von Klima gesprochen. Aber wenn wir in Weinbau reingehen und dann ist ganz schnell klar, es geht nicht nur um die Erdatmosphäre, es geht auch um die Geosphäre, um die Biosphäre, also Stichwort Biodiversität, Bodenvitalität, es geht auch um die Hydrosphäre und um die Kryosphäre. Also das sind so diese fünf groben Bereiche im ökologischen.
Also Hydrowasser?
Hydrowasser, Kryo ist dieses Eis, dieser Eiskosmos.
Okay.
Geo, Boden, Atmosphäre eben. Atmosphäre, das weiß jeder, was es ist. Und was habe ich gesagt? Die Biosphäre. Also alles, was mit unserem lebendigen Umfeld zu tun hat. Ja, und das sind eben die Arten gemeint. Und warum brauchen wir eine Artenvielfalt? Das ist die Grundlage eigentlich unserer Ernährung, weil also was jeder versteht, ist, wenn wir keine Bienen haben, die bestäuben können, dann fehlt für ganz viele Nahrungsmittel einfach die Grundlage. Und deswegen ist es wichtig, sich dafür auch zu engagieren. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel beim Weinbau das Thema, Weinbau ist eigentlich eine Monokultur und das hat erstmal nicht viel mit Biodiversität zu tun, aber wir haben schon seit Mitte der 80er Jahre eine ausgeprägte Bio-Bewegung im Weinbau in Deutschland, in anderen Ländern war das teilweise sogar schon früher und alle, die biologischen Anbau betreiben, die arbeiten schon, also die haben diese Prinzipien schon damals im Blick gehabt, dass Weinbau, biologischer Weinbau einfach gucken muss, dass Reben resilienter werden und das erreicht man eben durch eine Artenvielfalt und dass man gucken muss, dass der Boden vital bleibt.
Mhm. Ja. Also wir halten auf jeden Fall schon mal fest, es ist nicht nur Bio. Nachhaltig ist nicht nur Bio, nein, sondern es umfasst einen sehr großen, wie du schon gesagt hast, die fünf Punkte, einen sehr großen Rahmen, den es zu beachten gilt.
Genau.
Wir haben gerade schon ein bisschen was über Biodiversität gehört, welche Bedeutung das hat, aber wie sieht denn die konkret aus im Weinbau?
Ja, man versucht im Weinbau durch entsprechende Blüheinsarten zum Beispiel das ganze Jahr über mehr Arten in der Anlage zu halten, um Insekten auch einen Lebensraum zu bieten, um auch anderen Tieren einen Lebensraum zu bieten. Und das macht einfach einen Unterschied, ob ich das ganze Jahr über eine Einsaat im Weinberg stehen habe oder ob alles englischer Rasen glatt gemäht ist. Ja?
Oder so wie früher, wo die Weinberge ja richtig nackt waren.
Genau.
Da wurde ja alles, was da unter den Reben wuchs, einfach
entfernt.
Entfernt, das war ja der nackte,
genau.
Der nackte Boden. Das
ja.
Und man weiß, dass wenn man diese Vielfalt oberirdisch hat, dass es auch sich im Boden fortsetzt, beziehungsweise dass eigentlich dann auch diese Artenvielfalt im Boden zu finden ist und da so ein ganz interessantes Netz auch entsteht, was sich so gegenseitig auch ernährt. Und das führt einfach dazu, dass die Reben resilienter werden.
Reben ist ein gutes Stichwort, da wäre ich nämlich jetzt drauf gekommen, weil wenn man den Boden fördert, haben natürlich die Reben auch was davon, logischerweise, du sagst es schon. Welche Rolle spielen denn grundsätzlich die Rebsorten, / auch Piwis oder Zukunftsweine? Was haben die für einen Anteil an der Nachhaltigkeit?
Ja, mit den Piwis, die ja auch unter dem Label Zukunftsweine vermarktet werden, haben wir eine ganz interessante Entwicklung in der Rebenzüchtung. Mhm. Es sind nämlich Reben gezüchtet worden, die eine gewisse Resistenz gegenüber den zwei wichtigsten Pilzkrankheiten entwickelt haben und über mehrere Generationen jetzt auch entwickelt worden, sodass schon eine relativ hohe Resistenz gezüchtet wurde. Man kommt nicht ganz ohne Pflanzenschutz aus, aber man kann den Pflanzenschutz um 80% reduzieren. Mhm. Und das ist natürlich eine Nummer, zum einen kostenmäßig, aber auch was die Ökologie, die ökologische, den Impact auf die Umwelt auch ausmacht.
Ja, also weniger Bodenverdichtung, weil man weniger reinfährt, weniger Ausspritzmittel, die wir nutzen müssen.
Weniger CO2 auch,
weniger
wenn man
CO2,
ja
weil
fahren
man
muss,
weniger
ja.
fährt. Piwis nochmal, pilzwiderstandsfähige Rebsorten, falls ihr das noch nicht gehört habt. Abgekürzt Piwis, manchmal sagt man heute auch Zukunftsreben, gibt es auch Seiten, wo ihr nochmal gucken könnt. Oder, Christine, vielleicht machen wir auch da nochmal
einen eigenen Podcast
einen
aus,
eigenen
ne?
Podcast.
Das ist eigentlich
dazu,
ein spannendes Thema.
Eine
ne?
Folge, wo wir ja. nochmal das konkret beleuchten.
Können wir auf jeden Fall machen. Ja, wir haben es gerade auch gehört, Piwis und so sind auch natürlich eine Möglichkeit, um CO2 einzusparen, um Zeit einzusparen. Das leitet irgendwie ein bisschen weiter auf das nächste Thema, nämlich Ressourcenschonung. Das begegnet einem ja beim Thema Nachhaltigkeit auch immer wieder. Und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Wie kann denn sowas aussehen im Weinbau?
Ressourcenschonung ist ein relativ breites Thema, was in der Regel dann auch in der Währung CO2 gerechnet wird. Das fängt im Weinberg an, in der Weinbergsanlage schon. Wir wissen, dass die Weinbergsanlage einen ganz großen Anteil am CO2-Fußabdruck hat.
Weil man eben mit dem Traktor da reinfährt oder warum ist das so?
Weil über die ganzen Materialien, die eingesetzt werden, verzinkte Stahlpfähle, verzinkte Pflanzenstäbchen
Ach, das
und
kommt
so
ja
weiter.
Auch noch dazu, genau.
Ja, schon einen ganz schönen CO2-Ausstoß eigentlich mit verursacht, was man über die Standzeit oder entsprechende Wahl der Materialien dann auch steuern kann. Und ich finde es einfach wichtig zu wissen, was passiert, wenn ich so einen Zinkstahlpfahl verwende und was habe ich für Alternativen? Und in dem Moment, wo ich das weiß, dann kann ich mich auch entscheiden und einfach einen Beitrag zu nachhaltigen Wirtschaften leisten.
Und vielleicht nach einer Alternative suchen.
Richtig, ja.
Und im Weingut gibt es da auch Möglichkeiten zur Ressourcenschonung?
Genau, im Weingut ist es in der Regel das Thema Energie. Es ist aber auch, und das ist der zweite große CO2-Verursacher in Anführungszeichen, ist die Flasche. Also in der Verpackung. Wir kommen bei Wein im normalen Weingutsbereich auch um die Flasche gar nicht rum. Da ist auch wichtig zu wissen, was habe ich da für Möglichkeiten. Ich kann zum einen das Thema Leichtglas wählen, aber ich kann mich auch informieren, welche, von welcher Glashütte meine Flaschen kommen. Und es gibt mittlerweile auch Glashütten, die schon komplett auf Wasserstoffheizung umgestellt haben. Mhm. Und das ist doch interessant zu wissen. Also, dass ich darüber auch die Möglichkeit habe, diesen CO2-Fußabdruck mit zu beeinflussen und einfach da auch was zu tun, um die Umwelt halt nicht unnötig zu belasten.
Und dann kann man ja richtig viel sparen und der Anteil von Flaschen für den CO2-Fußabdruck im Weingut ist ja sehr, sehr hoch. Ich glaube, der liegt knapp unter 50%. Ja,
40% sagt man, macht die Glasflasche aus. Mhm. Ja. Und dann muss halt, also das kann man halt auch sehr differenziert sehen. Ja, also die Leichtglasflasche, das war erstmal so die erste Antwort darauf, weil dann weniger Glas gebraucht wird. Dann kommen die Ärzte und sagen, ja, die kann man nicht wieder spülen. Und dann muss ich aber sagen.
Machen das noch viele?
Da gibt es schon ein bisschen Renaissance.
Ja, ja? Da gibt es gerade wieder so eine Bewegung zurück dazu, weil das also vom ökologischen Fußabdruck, der ja vor 30, 40 Jahren schon immer mal wieder auch erhoben wurde, was ist besser, Spülen oder Neuglas, das trotzdem so ist, dass bei Spülglas, ich glaube, ein Drittel CO2 eingespart wird im Vergleich zu Neuglas. Und dann muss man halt unterscheiden, wofür brauche ich es auch. Also brauche ich es hier in Deutschland? Kann ich da so einen Kreislauf herstellen, bei dem die Flaschen immer wieder zu mir zurückkommen und ich die zur Spülung geben kann? Oder ist es ein Produkt, was in Export geht? Da zählt das Gewicht natürlich auch bei der beim Transport. Mhm. Und dann ist es auch ein Kostenfaktor. Mhm. Und deswegen denke ich, lohnt sich das immer, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Unbedingt, weil ich habe jetzt gerade was Neues gesehen. Irgendeine Pressemitteilung habe ich gesehen, ich glaube, es ist auch aus Rheinhessen. Vater und Tochter, die Leichtglasflaschen gemacht haben mit einem Plastiküberzug. Das heißt, innen hauchdünn Glas, außen Plastik. Ich weiß nicht, wie viel die gespart haben, aber es war Unmengen, gerade für auch Transport und sowas. Bei der Flasche bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten. Deswegen habe ich gesagt, gibt es noch viele, die überhaupt noch spülen, weil wir wissen ja, 60% mindestens geht über LEH, also über den Lebensmitteleinzelhandel. Das gibt es ja nicht beim Winzer zurück. Also insofern. Nee. Oder man müsste überlegen, halt mit einem Pfandsystem, aber da bräuchte man wieder eine einheitliche Flasche. Ja.
Also es gibt, da wird noch ganz viel experimentiert. Ja. In Baden-Württemberg gibt es so ein Pfandsystem, das wurde jetzt entwickelt zusammen mit dem Lebensmittelhandel, weil das ist ja die Voraussetzung, dass der Handel das auch bereit toleriert. Ist zurückzunehmen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass also Glasscherben, also wir haben ja auch ein sehr ausgeprägtes Altglassystem in Deutschland, Glasscherben einzuschmelzen einfach auch weniger Rohstoffe braucht, weniger Ressourcen braucht, als komplett Neuglas so herzustellen.
Klar. Ja, aber wie gesagt, da wird sich die nächsten Jahre aus Kostengründen sowieso dann einiges tun. Und wir sind ja sehr innovativ und in Deutschland, der Bundeskanzler sagt ja auch immer, in uns steckt mehr, als wir momentan zeigen. Da gebe ich ihm manchmal recht. Und da wird in dem Bereich sicherlich noch einiges voranschreiten.
Voranschreiten, ausprobiert werden. Mhm. Das muss jeder Betrieb auch für sich und seine Absatzkanäle entscheiden, was sich da anbietet.
Bag-in-Box ist ja auch nochmal so ein Thema, ja?
Bag-in-Box ist ein Thema. Ich kenne einige Betriebe, die viel mit der Gastronomie arbeiten, die mit Keckfässern arbeiten, eigentlich ursprünglich aus dem Brauereiwesen. Also die Bierleute, die Bier in größeren Einheiten an die Gastronomie gegeben haben, ein super Behältnis, weil man kann den Wein extrem gut frisch halten und spart vergleichsweise halt viel Verpackung. Ja.
Ich hatte unlängst hat mir einen Freund mitgebracht, weil er weiß, dass Weinthemen mich immer interessieren. Der hatte mir von einem französischen Produzenten eine Pappflasche. Die waren praktisch innen auch laminiert in irgendeiner Form.
So ein bisschen wie Tetrapack in Flaschenform dann.
Genau. Mhm. Also war super leicht. Du hast das in der Hand, da ist überhaupt was drin, wenn man so im Glas vergleicht. Aber das fand ich jetzt auch eine Idee, wie man da Ressourcen sparen kann, klar.
Und gerade im Moment, wo diese ökonomische Säule ja so eine Beachtung kriegt, weil einfach viele Winzer mit Kosten zu kämpfen haben, mit Absatzeinbußen, ist interessant zu beobachten, was die jetzt so alles machen. Also die stellen zum Beispiel ihr ganzes Sortiment mal wieder um auf eine einheitliche Flasche. Mhm. Ja, also wir hatten, wann war das, Ende der 90er? Anfang der 90er fing das schon an, da hatten wir eine Flaschenvielfalt und das alles zu sortieren und wiederzuverwerten, das ist so viel mehr Arbeit und erfordert so viel mehr Ressourcen dann tatsächlich auch. Aber wenn ich eine Flasche habe, kann ich zum einen besser Wiederverwertung einführen oder etablieren und habe einfach Sparkosten damit. Ja, ich habe im Einkauf andere Preise und so weiter.
Ja, wir haben es ja auch zu Beginn des Ukraine-Kriegs gesehen. Da war auf einmal kein Glas lieferbar. Ja, nach Corona fing es schon an. Dann hatten wir sozusagen keine Energie, um es zu produzieren. Dann waren sie sehr teuer. Da ging teilweise das Hauen und Stechen unter den Winzern los, dass man gesagt hat, ich muss füllen, wo kriege ich das her und sowas. Auch dahin macht es ja Sinn, dass man sagt, wenn man eine Flasche hat, ist es einfacher, sage ich mal, für Nachschub zu sorgen, als wenn man 20 verschiedene hat.
Ja. Und mit einer Flasche oder sage ich mal mit einem Kanon von, keine Ahnung, 3-4 Flaschen könnte man halt tatsächlich auch über ein Pfandsystem nachdenken.
Genau, einfacher.
Du hast es gerade angesprochen, Ökonomie ist inzwischen auch ein Thema, das den Winzern auf den Nägeln brennt. Und auch in der Nachhaltigkeit eben eine große Rolle spielt. Was bedeutet das denn, Ökonomie in der Nachhaltigkeit?
Gut, wenn man in diesen ökonomischen Teil einsteigen, geht es ja ganz schnell um irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Und die zwei wichtigsten für die Betriebe sind erstmal die wirtschaftliche Stabilität und Rentabilität und auch Liquidität. Drei. Und da wird im Moment ganz arg drauf geguckt, weil, wie gesagt, die Kosten in den letzten fünf Jahren um 30% gestiegen sind. Die Absatzzahlen sind teilweise dramatisch zurückgegangen. Jeder muss schauen, wo positioniere ich mich jetzt? Was sind meine Zielgruppen in Zukunft? Und wie setze ich das in dem ganzen Marketing auch um? Und Marketing heißt ja nicht nur Etikettengestaltung und Internetauftritt, das ist ja ein ganz, ganz großes Spektrum. Das heißt, ich entscheide mich, was sind meine Zielgruppen, was sind meine Absatzkanäle, was brauche ich für Produkte dafür und was setze ich dann für eine Kommunikation auch drauf. Ja? Und an der Stelle komme ich auch so wieder ein bisschen mit Beratung ins Spiel und setze auch da an, erstmal zu gucken, wofür stehe ich denn eigentlich, wo bin ich denn gut drin, wo bin ich vielleicht auch schon bekannt dafür, um das so ein bisschen systematisch und fundiert, vielleicht auch wertefundiert, um das jetzt aber nicht zu schwer zu machen, aber einfach zu gucken, wo sind so meine Anker und wie könnte ein Profil für mich auch aussehen.
Da geht es ja auch irgendwie immer ein bisschen darum, dass so ein Weingut ja auch in die Zukunft denken muss. Es geht ja darum, dass das ökonomisch so stabil ist, dass es eben auch für die nächste Generation vielleicht von Interesse ist, es auch zu übernehmen.
Genau, das ist ein ganz interessantes Thema, das Thema Nachfolge. Also nicht eine Hofnachfolge in dem Sinn, dass Kinder das übernehmen, sondern den Betrieb so attraktiv aufzustellen, dass er unter Umständen halt auch von einem Fremden, einem Quereinsteiger übernommen wird. Und ein Punkt dabei ist, da ganz früh damit anzufangen. Das heißt, nicht erst mit 65 drüber nachzudenken, sondern mit spätestens Mitte 50 darüber nachzudenken. Wie richte ich mich neu aus? Und das ist im Moment schon eine Herausforderung in dieser Situation. Aber ich denke, das kann den Betrieben auch ganz viel bringen, weil man muss kostengetrieben auch ein bisschen danach gucken, was bringt mir was, was kann ich vielleicht auch lassen, womit habe ich dann aber auch weniger Arbeit insgesamt. Und wir reden im Weinbau ganz schnell vom Familienbetrieb oder fast nur von Familienbetrieben. Und die haben einfach irgendwann auch, was die personellen Ressourcen angeht, auch ein Limit. Und es bringt nichts, wenn der Betriebsleiter permanent über dem Limit arbeitet und dann mit 55 zusammenklappt und der Betrieb einfach gar keine Nachfolge mehr braucht. Darum geht es auch. Und das finde ich auch das Schöne an diesem Nachhaltigkeitsmodell, dass es einfach auch um den Menschen geht, also um den Betriebsinhaber, um die Inhaberfamilie, aber auch um die Mitarbeiter. Ein Weinbaubetrieb ist immer auch ein Arbeitgeber im ländlichen Raum, ist immer auch so eine soziale Säule, sage ich jetzt mal noch dazu.
Das hätte ich jetzt gefragt, nämlich soziales Engagement. Geht also nicht nur um den Inhaber, sondern die Menschen, die auf dem Hof auch sind, dass man da auch so ein bisschen guckt und sich sorgt und
auch einen stabilen Arbeitsplatz bietet.
Stabil, und unter anderem, aber auch,
und dass auch man diesen Mitarbeiter einfach wertschätzt. Sieht und wertschätzt, ja.
Sag du doch, du bist die Fachfrau ja zum Thema. Soziales Engagement wollen wir es mal übertiteln, oder?
Also wir können bei sozialem Engagement mal anfangen. Die Weinbaubetriebe machen ja nicht nur in ihren Betrieb in der Regel. Das sind Menschen vor Ort, die sind oft ganz arg noch in Vereinen engagiert, zum einen. Feuerwehr, sage ich dann nur. Manche Feuerwehren sind nicht einsatzfähig, wenn kein Personal mehr da ist. Sie sind aber auch kulturell oft engagiert.
Musikverein, Chor.
Oder sind selbst quasi Kulturschaffende oder Kulturbetreiber in ihrem Hof, was sich ja auch anbietet. Oder haben was mit Gastronomie am Hut, Stichwort Straußwirtschaften, Gutsschenken bis hin zu eigener Gastronomie, sodass eigentlich dieses Weinnetzwerk ein ganz wichtiges ist für die Weinregion und auch für diesen ländlichen Raum. Und wenn man dann nochmal sozial runterbricht auf, also auf die Menschen, auf die Familie, auf die Mitarbeiter dort, ich sag mal, da gibt's ein Thema, das ist in Deutschland, kann man da eigentlich einen Haken drum machen, wenn man aus diesem großen Nachhaltigkeitskontext kommt und es geht um Menschenrechte, Arbeitsrechte, Arbeitsbedingungen, ist es in Deutschland in der Regel gesichert. Also da muss man keine großen Fragezeichen dran setzen, aber gut, Arbeitsbedingungen ist so ein Punkt, da kann jeder Betrieb eigentlich auch mit punkten, wenn er einfach auch guckt, wie sind denn bei mir die Bedingungen, gestehe ich meinen Mitarbeitern auch mal, also auch Pausen zu, auch Urlaubszeiten ganz regulär, also wie das halt in anderen Branchen auch so üblich ist.
Oder wo schlafen die? Gibt ja auch, dann auch wo, Menschen, die aus dem Ausland kommen und helfen.
Also was
wie werden
ich mit,
die runtergebracht?
Richtig,
und, ja.
Was mache ich mit meinen Saisonarbeitskräften?
Genau.
Aber es gibt so viele Betriebe mittlerweile, die einfach, also Weingüter sind in der Regel in großen Höfen untergebracht, die noch Seitenflügel haben, wo sie ihre Arbeiter unterbringen, die sowas einfach zur Verfügung stellen. Und da wird schon geguckt. Ich meine, wir haben bei Wein, wir haben es mit einem Genussmittel zu tun. Und dann muss ich das Thema auch in den Bereichen Arbeitsbedingungen in gewisser Weise wiederfinden. Wie gehe ich mit diesen Menschen auch um?
Ja, klar. So, also klingt alles ziemlich komplex. Du berätst ja auch Weingüter in Sachen Nachhaltigkeit. Machen wir es mal ganz konkret. René Hart, Weingut, hört von Sonja Ostermeier und sagt, Nachhaltigkeit treibt mich jetzt so ein bisschen um. Wie sieht es denn aus? Welche Schritte muss man dann da gehen? Muss ich da was investieren? Spart mir das vielleicht sogar Geld? Ja, was haben deine Kunden davon, wenn die deine Beratung in Anspruch nehmen? Also, wie geht's denn erstmal los? Die rufen dich an, sagen Hallo.
Die rufen mich
Weingut
an.
Weingut René Hart.
Genau, genau. Und ich würde also einfach im ersten Schritt mal so einen Check machen, so einen Nachhaltigkeitscheck. Wie ist der Betrieb aufgestellt? Also ist es zum Beispiel ein Biobetrieb, dann kann man an ganz viele Fragen, was den Außenbetrieb angeht, also den Anbau, einen Haken machen. Dann beleuchtet man halt einen Keller und diesen Verpackungsvertriebsbereich, Marketing und so weiter. Also man macht im Prinzip eine Situationsanalyse, auch diesen sozialen Bereich beleuchtet man und guckt sich die Kennzahlen an und muss man einfach mit dem Betrieb entscheiden, in welche Richtung will der Betrieb sich weiterentwickeln. Ja? Oder wo ist vielleicht gerade ein Problem? Und im Moment ist einfach das Problem eher im Absatz, im Marketing zu finden. Wir haben uns Anfang der 2010er Jahre viel über ökologische Themen unterhalten. Aber ich sag mal, da nähert sich auch im Moment wieder Bio und Nachhaltigkeit ein Stück weit an in dem Bereich, weil sich da einfach gar nicht so große Klüfte auftun.
Aber nochmal die Frage vom René. Spart so ein Winzer vielleicht am Ende sogar Geld, wenn er sich nachhaltig aufstellt? Wir hatten es vorhin mit den Flaschen.
Genau, also mit Blick auf das Thema Ressourcen, Effizienz, auch Effizienz von Arbeitszeit und das Thema auch Ökonomie, sollte das so sein, dass am Ende dieser Beratung auch Kosteneinsparungen zu erzielen sind. Und gerade in der Zeit ist es jetzt einfach auch gefragt. Ja. Und da sollte man nochmal hingucken. Da geht es auch um Sortimentsgestaltung, Vertriebswege, Arbeitskräfte, Rentabilität und sowas. Also schon wirklich auch harte Fakten, sage ich jetzt mal.
Ganz schön viel BWL.
Ganz schön viel BWL, aber naja, ich sag mal, Weinbaubetriebe, das sind ja keine Amateure, das sind einfach sehr professionelle Unternehmen, die in diesem harten Wettbewerb auch gucken müssen, wo sie stehen und gegen welchen Wettbewerb sie auch anhalten können.
Gut, und wenn man dann auf die Seite der Weinliebhaber wechselt, hat denn der Kunde des Weinguts dann auch was davon, wenn sich so ein Weingut nachhaltig aufstellt?
Der hat in jedem Fall was davon. Also das ist auch so ein spannender Ansatz, den ich jetzt in diesem Nachhaltigkeitsmanagement eigentlich auch kennengelernt habe. Also den Betrieb nochmal extrem auch an Kundenbedürfnissen auszurichten. Also wir haben lange Zeit Weinbau betrieben, also aus der Erzeugersicht raus, meines Erachtens. Also zu gucken, was kann ich denn gut erzeugen, was schmeckt mir, wo will ich da hin? Und wir stehen jetzt vor der Herausforderung und wir merken das auch an diesem großen Trend alkoholfrei, zu gucken, was haben die Menschen denn für Konsumgewohnheiten, ja?
Ja,
und wie leben die? Und wenn ich sehe, es gibt ein viel größeres Gesundheitsbewusstsein bei den jüngeren Menschen, dann muss ich als Weingut darauf auch in irgendeiner Form reagieren. Also es ist einfach, die Weingüter sind nicht gut beraten zu sagen, ist egal, also ich mache schon immer Wein und Wein kann ich und dafür sind wir da. Das Produkt Traube ermöglicht viele andere Produkte. Es gibt die Möglichkeit, alkoholfreien Wein zu erzeugen und anzubieten. Das kommt dann auch wieder ganz drauf an, über welche Absatzkanäle dann auch gesprochen wird und über welche Zielgruppen.
Also ist das mehr so dann der Ansatz eben zu sagen, ich muss mich als Weingut mit meinem Kunden mehr beschäftigen?
Richtig. Also auch mit dem Thema Gesundheit. Was ich beobachte, ist, dass gerade im Biobereich schon längere Zeit die Betriebe auch auf das Thema Allergene stärker reagieren. Und das ist zum Beispiel das Thema Histamin. Es gibt nicht wenige Menschen, die mit Histamin ein Problem haben. Und zwar nicht nur, wenn sie Rotwein mit Käse kombinieren, sondern halt schon in einem viel niedrigschwelligeren Bereich. Und es ist eine tolle Serviceleistung von einem Weingut, die Weine daraufhin zu untersuchen zu lassen und dem Kunden zu sagen, hier, der liegt unter der Schwelle, die ein Problem machen könnte.
Kannst du bedenkenlos trinken.
Genau.
Ja. Ja, eigentlich eine gute Methode, auch Kunden zu binden, wenn der weiß, hier habe ich verlässlich einen guten Wein, den ich gut vertrage.
Richtig. Ja.
Ja,
und es gibt nicht unerheblich wenige oder viele Konsumenten, die sagen, oh, ich trinke nicht mehr so viel Wein, ich vertrage nicht und wissen vielleicht auch gar nicht, warum sie nicht vertragen. Es ist ja nicht immer nur Alkohol, es ist manchmal der Schwefel, es ist manchmal Tannine. Histamin, alles. Aber man muss es ernst nehmen und wir haben die Instrumente alle, ja. Die Analytik ist so weit entwickelt. Es ist eigentlich kein Thema, das auch noch untersuchen zu lassen.
Ja, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende und da möchte ich noch ein Wort in den Raum werfen, wo ich lange Zeit immer drüber gestolpert bin, so ein typisch deutsches formelles Bandwurmwort, nämlich die Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Oh, okay.
Das klang immer so, ja, was soll das jetzt heißen? Vielleicht erklärst du mal, was dahinter steckt.
Ja, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also wie wir schon jetzt an mehreren Stellen gemerkt haben, ist das Thema doch ein sehr umfassendes und komplexes Thema. Und es gibt verschiedene Standards, nach denen man über die einzelnen Themen auch berichtet. Und damit auch dokumentiert, was man quasi zum nachhaltigen Wirtschaften einfach auch selbst realisiert, umsetzt in seinem Unternehmen. Und das ist eine Dienstleistung, die ich zunächst anbieten wollte, aber die so umfangreich ist, dass viele Betriebe da ein bisschen davor zurückschrecken, weil diese Standards zu erfüllen bedeutet viel Dokumentation. Es bedeutet aber auch mal den Fokus auf die wesentlichen Punkte zu richten, was ich für sehr sinnvoll halte. Also mit welcher Maßnahme kriege ich welchen Impact und eben sich dann auch mit den vor- und nachgelagerten Bereichen zu befassen und zu vernetzen und zu gucken, was können die denn auch dazu beitragen, dass ich nachhaltig wirtschaften kann.
Das heißt, es geht ein bisschen darum, einfach auch Punkte aufzuzeigen, wo man sich auch dann weiterentwickeln kann.
Genau.
Hinweis darauf, dass eben Nachhaltigkeit nicht so ein Status quo ist, so ich bin jetzt nachhaltig, sondern
dass eher dynamisch ist.
Genau, also es ist im Prinzip, man macht eine Situationsanalyse, in welchen Bereichen man sich auch verbessert, also in welchen Bereichen man schon nachhaltig wirtschaftet, wo man sich verbessern will. Und das ganze Thema nachhaltig wirtschaften wird auch als kontinuierlicher Verbesserungsprozess verstanden. Und deswegen berichtet man dann alle 2 bis 3 Jahre, macht man wieder so einen Break und guckt, was habe ich erreicht von meinen Nachhaltigkeitszielen, mit welcher Strategie habe ich das umgesetzt und ist so auf dem Weg, eben diese Themen einfach nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja,
ja, also ich halte fest, dynamisch. Momentan sieht es aber so aus, gerade Klimawandel, Nachhaltigkeit war vor einigen Jahren ganz groß. Durch die Umstände, die wir in der Weltpolitik haben, habe ich so das Gefühl, ist das leider jetzt auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Auch junge Menschen sind momentan nicht mehr so ganz an Bord, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Da gab es auch unter anderem mal jetzt gerade eine aktuelle Studie von einem Meinungsforschungsinstitut. Ist es momentan jetzt nur Idealismus, was wir haben? Oder gibt es dann trotzdem noch gewichtige Argumente, eine Zertifizierung durchzuführen? Also, wir haben ja schon einiges besprochen. Vielleicht
aber halt auch noch diesen Schritt in die Zertifizierung
vielleicht
wirklich
auch
zu gehen.
Nochmal zu gucken, dass wir sagen, wie können wir jetzt aus diesem Meinungstief, das wir gerade haben, wie können wir es schaffen, dass da wieder das mehr in den Fokus rückt, trotz aller Nöte, die wir im Umfeld haben?
Also ich bedauere das bisschen, dass das Thema politisch im Moment nicht
existent ist.
Nicht existent ist, ja. Aber wenn man auf die Weltpolitik schaut, dann passiert leider ganz vieles, was nicht nachhaltig ist. Und deswegen ist das Thema nicht weg. Und wenn ich in die Welt der Unternehmen schaue, beobachte ich schon, dass gerade dort das Thema weiter umgesetzt wird. Und das ist ganz interessant, dass gerade die Leute, ich sag mal, aus dieser 68er-Zeit heute die sind, die für das Thema stehen. Und das, ich sag mal, vielleicht auch die Erfahrung haben, die nötige Durchsetzungskraft in Unternehmen, sich für dieses Thema auch stark zu machen, für nachhaltige Themen in Unternehmen. Auf europäischer Ebene ist es sowieso eingefordert. Also mittlerweile wird ja nicht nur die reinen Finanzberichte der großen Unternehmen, sondern die müssen auch im Bereich der Corporate Social Responsibility berichten. Das wurde versucht, sehr weit runterzubrechen. Das ist im Moment gerade wieder so ein bisschen angehalten. Dafür gibt es aber diesen Schritt der freiwilligen Berichterstattung. Ich glaube nicht, dass es ganz verschwindet. Ich habe das eingangs schon gesagt, es ist eine Frage auch der Haltung, wie wir mit unseren Ressourcen auf der Erde umgehen und wie wir mit Menschen umgehen. Das ist in Kriegsgebieten nicht besonders freundlich. Das ist auch auf den südlichen Kontinenten nicht besonders freundlich. Und deswegen, uns verlässt es nicht. Also ich sage mal, wir haben die ganzen Organisationen, auch aus dem kirchlichen Bereich, wie Brot für die Welt und Caritas, die immer wieder den Finger da drauf legen und sagen, guckt, was da passiert, das können wir nicht einfach so laufen lassen. Und ich glaube, es ist einfach im Moment von der politischen Bühne deswegen verschwunden, weil es dringendere Themen gibt, aber deswegen ist das Thema nicht weg. Und es ist nicht diese Generation Z, der man das ja lange Zeit zugeschrieben hat, dass die das Thema treibt.
Sie auch teilweise mit Fridays for Future.
Sie haben das damals angezettelt. Aber diese Bewegung ist jetzt gerade verschwunden. Und wenn man diese Leute befragt, dann engagieren die sich noch nicht so sehr dafür, weil die gerade in einer Lebensphase sind, wo die ganz andere Themen haben.
Ja, das sage ich ja. Es ist ja auch ein bisschen zurückgedrängt durch die Politik. Abschluss habe ich noch eine Frage, wenn mich das als Weintrinker jetzt interessiert, wie erkenne ich denn ein nachhaltiges Produkt, wenn ich jetzt durch einen Supermarkt gehe oder auf der Webseite oder im Internet suche und sage, gut, im Internet, wenn ich nachhaltige Wein, werden wahrscheinlich schon ein paar aufploppen, aber jetzt zum Beispiel im Einzelhandel, wo kann ich denn erkennen, was nachhaltiger Wein wäre?
Also wir haben in Deutschland haben wir zwei Zertifizierungen, die mit ihren Labeln auch auf den Flaschen zu finden sind. Mhm. Das ist Fair and Green mhm. und Fair Choice. Die werben hauptsächlich auf den Produkten mit dem Label und da sind alle drei Bereiche einfach quasi abgefragt, abgesichert, zertifiziert, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Weine nachhaltig produziert sind.
Weil die es auch kontrollieren.
Weil die das auch kontrollieren. Ja, das ist ja bei einer Zertifizierung so, dass alle zwei, drei Jahre ein Audit stattfindet.
Genau.
Und interessanterweise kann man eigentlich das fast, ich sag mal, blind auch für die Bioverbände sagen, weil die natürlich, als diese Diskussion aufkam, sich selbst auch nochmal auf den Prüfstand gestellt haben und gesagt haben, was machen wir eigentlich schon in diesem sozialen Bereich? Und da ist zum Beispiel ganz interessant, dass Naturland, die haben jetzt auch nochmal so einen Zusatzzertifizierungsbereich quasi weiterentwickelt, wo sie auch diesen sozialen Bereich mit abfragen und das Thema ökologischer Weinbau oder biologischer Weinbau einfach auch nochmal vervollständigt haben, ja, so dass man da in der Regel auch davon ausgehen kann, sowohl bei Demeter als auch bei Naturland oder Bioland, dass diese Weine einfach auch nachhaltig produziert worden sind.
So, und damit unsere Hörerinnen und Hörer dich auch nochmal so ein bisschen persönlich näher kennenlernen, haben wir immer mal so ein paar schnelle Fragen an unsere Gäste. Sonja, an welchen großen Wein, den du mal getrunken hast, erinnerst du dich noch? Es kann auch einer sein, wo du sagst, den muss ich unbedingt noch trinken.
Also wenn wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, dann erinnere ich mich an die ersten Muscaris-Weine, die ich getrunken habe. Mhm. Und ich bin die letzten Jahre ein Fan von Aromarebsorten geworden, weil ich irgendwann einfach genug Riesling und genug Burgunder getrunken hatte. Mhm. Und bin sehr begeistert von dieser Rebsorte und bin auch begeistert davon, dass man auch bei diesen Rebsorten mit entsprechender Ertragsregulierung eine Qualitätsabstufung hinbekommt, die meines Erachtens einfach beobachtet werden soll und weiterentwickelt werden soll, um zu gucken, ob auch daraus große Weine werden können.
Sehr gut, dann hast du uns die Frage nach der Lieblingsrebsorte schon beantwortet auch. Muscaris, sehr gut. Piwi, also pilzwiderstandsfähige Sorte. Unbedingt mal probieren, ich finde das auch spannend.
Dann haben wir die zweite Frage beantwortet. Die dritte Frage wäre, welche Weinregion möchtest du unbedingt noch besuchen, weil sie dich total neugierig macht oder fasziniert?
Also wo ich noch gar nicht war und das interessiert mich tatsächlich wegen der Rieslinge, ist die Wachau.
Da war ich schon, kann ich dir nur empfehlen. Und nicht nur der Teil Kremsspitz, weil ich habe damals von einem Österreicher den Tipp bekommen, auch gerne die andere Seite.
Okay.
So, also nicht nur die renommierte Seite, sondern auch gerne auf die andere Donauseite wechseln. Es ist sehr spannend. Also ich kann es nur empfehlen.
Gut.
Muss ich auch mal wieder hin.
Wie bei uns an der Mosel.
Ja. So, aber du hast uns auch was Leckeres hier mitgebracht.
Genau. Und zwar einen Wein. Wir haben dich gebeten, uns was mitzubringen, was für dich so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit abholt. Vielleicht erzählst du uns mal, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe den That's Nice vom Weingut Nice in Weiß mitgebracht. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte dazu. Den habe ich vor kurzem in einem Gastronomiebetrieb in Kirchheim-Bolanden zum Essen ausgesucht. Und wir hatten so ganz unterschiedliche Gerichte. Und dieser Wein hat es echt geschafft, alle drei ganz verschiedene Gerichte super zu begleiten. Es ist eine Cuvée aus Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Und was mich total fasziniert hat, dass er einfach eine super Nase hat. Also der ist so ganz.
Oh, stimmt mal gerade.
Ja.
Ja.
Hat einfach eine ganz klare, tolle Frucht nach Zitrus, nach auch ein bisschen gelben Früchten, finde ich. Ein bisschen exotisch auch. Er hat am Ende auch diese Kraft vom Grauburgunder.
Der ein bisschen im Holz lag.
Der auch im Holz lag, genau. Und das hat diese Cuvée hat einfach das geschafft, diese verschiedenen Facetten der Gerichte, also einmal gab es ein Fischgericht, es gab eine Leber und es gab einen Ziegenkäse, das alles irgendwie harmonisch zu begleiten. Und das fand ich so toll. Und davon abgesehen ist es ein Wein, bei dem sich jetzt erstmal ein Endverbraucher nicht mit Gutswein, Ortswein, Lagenwein auseinandersetzen muss. Mhm. Es ist einfach eine gut gemachte Cuvée, sieht von außen schön aus, schmeckt toll, begleitet das Essen toll. Und ich glaube, dass wir auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und die Konsumenten auch dran denken sollten, dass es Menschen gibt, die sich eben nicht mit diesem ganzen Insiderwissen beschäftigen. Mhm.
Und
sondern
auch nicht
einfach
beschäftigen wollen.
Und teilweise auch nicht wollen, vielleicht auch nicht können. Also gerade junge Generation, der Wein muss gut aussehen, der muss schmecken. Und dafür ist es für mich ein perfekter Vertreter. Und ich finde, davon abgesehen hat der Winzer die Cuvée hervorragend zusammengestellt. Das Weingut Neis ist ein Weingut der ersten Stunde von Fair & Green. Mhm. Er hat die Mitgliedsnummer
007. Oh. Die Lizenz zum Weinmachen.
Also das Weingut vertritt das Thema auch extrem konsequent. Mhm. Die Katja Neis hat mir erzählt, dass sie jedes Jahr auch gespannt sind auf die Zahlen, wie sie sich wieder verbessern konnten. Also die nutzen das tatsächlich auch für ihr Management, für das Management des Weinguts, um zu gucken, wie sie in Sachen Nachhaltigkeit da auch vorwärts kommen. Und ja, so muss es aus meiner Sicht sein, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Deswegen dieser Wein und ich finde ihn großartig.
Ja, hier unsere Top-Sensorikerin, bitte nochmal zwei Sätze, Christina.
Der Jahrgang, den suche ich gerade. Ah ja, 2024 war ja ein Jahr, das von der Aromatik her Pfalz, Rheinhessen super war. Sehr, sehr aromatische Weine, finde ich auch. Zeigt der Wein.
Ich finde auch, dass das so Everybody's Darling ist, weil du sagst schon, Zitrus passt gut zu Fisch. Wir haben die gelben Früchte.
Hat aber auch viel so ein bisschen weiße Blüte, hat eine schöne Mineralität, ja, ist straff, hat Kraft.
Aber hat nicht so viel Säure, passt deswegen auch ganz gut zu dem Käse, also kann ich mir gut vorstellen. Leichte Mineralik.
Alkohol, top. Sind wir bei 12,5, ja, passt.
12,5, Preis 12,50, wenn es interessiert, Weingut Neis. Ja, Christine.
Ja, das war ziemlich lehrreich, ziemlich spannend, ziemlich informativ, viel, viel Wissen. Hat mir persönlich auch nochmal bewusst gemacht, dass das ja auch der Nachhaltigkeit nicht einfach nur so ein Wort ist, was halt
Schlagwort,
so ein
was
Schlagwort,
so trendy
ja,
ist.
Genau, sondern dass das auch wirklich was ganz Konkretes ist und ja sogar ein Prozess mit ganz vielen kleinen Schritten, die auch wirklich was bewirken können und was verändern können.
Ja, ich glaube, weil du auch mal das Wort Greenwashing da noch reingebracht hast. Ich glaube, das ist jetzt kein Marketing-Gag für jemanden, der sagt, also wir sind jetzt auch, sondern da muss man tatsächlich dahinter stehen und muss tatsächlich auch vieles umsetzen. Das macht man jetzt nicht nur, um zu sagen, also wir sind da jetzt auch dabei, sondern das ist schon eine Einstellung, ja. Und was mir aufgefallen ist, also wer sich Gedanken macht, der kann was bewegen für die Umwelt, für die Region, für die Menschen, für die Welt. Und natürlich auch für den Wein, beim Wein machen.
Ja, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Mhm.
Sonja, war sehr interessant.
Absolut.
Danke an alle, die jetzt zugehört haben. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr das machen unter podcast@rhein-zeitung.net.
Einfach eure Fragen schicken, eure Vorschläge schicken. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Da gibt es auch wieder ein mega spannendes, innovatives Konzept, das zwar aus dem Weinberg kommt, aber...
Psst, sag's nicht. Ah, sonst verraten wir schon die Pointe.
Ich darf nicht spoilern.
Nein.
Du hast recht, dann verrate ich nur so viel. Es geht um alkoholfreie Alternativen, tropischen Weinbau und neue Rebsorten. Also Leute... Hört mal rein.
Unbedingt wieder einschalten.
Ja, Sonja, guten Heimweg. Es hat uns sehr gefreut. Euch allen auch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao, ciao. Ciao.
Kork und Schraube. Der RZ-Wein-Podcast. Mehr Infos auf rheinzeitung.de.